Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 3.1 – Das Wesen der Halluzinationen.
Wenn ich ein vor mir befindliches Licht, etwa einer brennenden Kerze, wahrnehme oder betrachte, gelangt die Erregung von der Netzhaut über das Zwischenhirn zu den Sehzentren und einschlägigen Assoziationsgebieten und schließlich zum Bewusstsein. Der genaue Verlauf in der Hirnrinde ist bis jetzt noch nicht befriedigend aufgeklärt, doch ist eine Kenntnis desselben für die folgenden Erörterungen nicht notwendig. Wenn ich die Augen schließe und einen Druck auf dieselben und damit zugleich auch auf die Netzhaut ausübe, geht die Erregung auf den gleichen Bahnen wie vorher weiter und ich sehe wieder Licht. Es genügt also die bloße mechanische Reizung des peripheren Nervengebietes, um Licht mit aller Lebhaftigkeit zu sehen, wo tatsächlich keines vorhanden ist. Das heißt, um die Halluzination von Licht hervorzurufen. Nach meiner Ansicht darf man daraus allein schon mit einer gewissen Berechtigung den Schluss ziehen, dass bei einer Halluzination die Erregung peripherer Organe eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich mir aber jetzt, im Gegensatz zum Wahrnehmen oder Betrachten einer objektiven oder subjektiven Lichterscheinung, umgekehrt Licht vorstelle, dann werden dadurch zunächst und hauptsächlich nur die einschlägigen Gebiete der Hirnrinde erregt, nicht aber die peripheren Zentren und Organe. Die nachträglich willkürlich aufgrund des Gedächtnisses hervorgerufenen Vorstellungen sind darum im Allgemeinen nicht besonders detailliert, lebhaft und deutlich, für die Zwecke des gewöhnlichen Denkens sind sie jedoch ausreichend. Suche ich mir aber absichtlich Licht besonders lebhaft und deutlich vorzustellen, so dass die Erregung der vorher erwähnten Rindenpartien ungewöhnlich stark wird, dann kann dieselbe nach meinen Erfahrungen nach erlangter Übung mit immer größerer Macht von hier aus noch weiter heruntergehen, über das Zwischenhirn, schließlich bis zur Endausbreitung des Sehnerven, zur Netzhaut, und man sieht, wie bei der vorher erwähnten mechanischen Reizung des Sehnerven, mit aller Lebhaftigkeit Licht, obwohl kein solches vorhanden ist. Man hat wieder die Halluzination von Licht. Die Erregung passiert hier zunächst das optische System in genau umgekehrter Richtung und wirkt dann andererseits, indem sie sich wieder nach rückwärts zur Großhirnrinde fortpflanzt, wie ein real außerhalb befindliches Licht auf das Bewusstsein. Man setzt also gewissermaßen das Spiel in Szene und macht andererseits wieder den Zuschauer. Als letzterer findet man physiologisch genau die gleichen Bedingungen und den gleichen Erregungszustand des gesamten optischen Apparates vor wie beim Sehen, Wahrnehmen oder Betrachten eines realen Lichtes der Außenwelt und sieht infolgedessen scheinbar, das heißt subjektiv wirkliches Licht. Nicht bloß Halluzinationen einfachster Art lassen sich auf diese Weise hervorrufen, sondern auch kompliziertere, zum Beispiel von Menschen, Tieren, Blumen. Wie sich mir aus vielfachen Gesprächen mit Bekannten ergab, ist es für solche, welche niemals in ihrem Leben eine regelrechte Halluzination gehabt haben, schwierig, sich eine Vorstellung vom Wesen derselben zu machen. Diesen möchte ich empfehlen, das sogenannte Nachbild zu beobachten, über welches in allen Lehrbüchern der Physiologie sich nähere Angaben finden. Betrachtet man eine Zeichnung, eine Figur und so weiter einige Zeit scharf und aufmerksam und wende dann den Blick gegen eine helle Wand, so sieht man nach einigen Sekunden mit vollkommener, realistischer Deutlichkeit das gleiche Bild auf der weißen Fläche, allerdings in komplementären Farben und in einer der Entfernung des Hintergrundes proportionalen Größe. Für diesen Zweck möchte ich die zum Beispiel im Verlag von Alfons Simon in München und im Rheinischen Kunst- und Postkartenverlag, HEP, in Mannheim erschienenen, in Weiß und Schwarz, als Negativsieg in Postkartenformat ausgeführten Künstleransichtskarten empfehlen. König Ludwig II., Kaiser Wilhelm I. und der II., Kaiser Franz Josef, Andreas Hofer, Mona Lisa unter anderem. Man kann dadurch innerhalb einer Minute eine unmittelbare Anschauung darüber gewinnen, dass es möglich ist, ein Bild, und zwar selbst ein kompliziertes, mit vollkommen realistischer Deutlichkeit vor sich zu sehen, obwohl ein solches nicht mehr vorhanden ist. Zur Erklärung des Nachbildes nimmt man an, dass beim Fixieren eines Gegenstandes die Netzhaut für die betreffenden Farben ermüdet, so dass beim nachträglichen Betrachten einer weißen Fläche von alle nunmehr das Auge treffenden Farben nur die komplementären des vorher fixierten Objektes eine merkliche Wirkung hervorbringen. Diese Erklärungsweise des Nachbildes spricht ebenfalls ohne weiteres für die Richtigkeit meiner Behauptung, dass zum realistischen Sehen auch eines nicht vorhandenen Gegenstandes eine Erregung der Netzhaut erforderlich ist. Der Unterschied zwischen dem Nachbild und einer nach meinem Verfahren eingeübten Halluzination, deren Erzeugung aber den meisten Menschen unvergleichlich schwieriger ist, besteht darin, dass im ersten Falle eine von außen her verursachte Erregung der Netzhaut sich noch in ihren Folgen geltend macht, während bei einer Halluzination die Erregung der Netzhaut von innen heraus, von den oberen Zentren des Gehirns verursacht wird. So wie das der Gegenstand in der gleichen Entfernung und mit den richtigen nicht komplementären Farben gesehen wird. Analog einer Halluzination des Gesichtes erzielt man eine solche des Gehörs, wenn man schließlich die Erregung bis zur peripheren Ausbreitung des Gehörnerven in der Schnecke und von hier aus weiter über periphere Hörnervengebiete bis zum Trommelfell treibt. Da diese Art der Erzeugung von Gehörhalluzinationen unabhängig ist von den Sprachwerkzeugen des Menschen, so lässt sich nicht nur die eigene Stimme naturgetreu nachahmen, sondern auch diejenige anderer Menschen, ferner von Tieren und so weiter. Ebenso kann man nach Art des Grammophons das Trommelfell entspricht der Schallmembran desselben beliebige anderweitige Töne und Geräusche, ja die schönste Musik, mit realistischer Täuschung sich hervorzaubern. Wie man aber durch das optische System sozusagen, optische, Energie und durch das akustische System, akustische, Energie in umgekehrter Richtung treiben kann, so lässt sich beim Geruchssystem, odorative, beim Gefühlsystem, sensible, Energie, also für jedes System und für jeden Nerven charakteristische und spezifische Energie erzeugen und in entgegengesetzter Richtung, als der normalen physiologischen Funktion entspricht, leiten. Dementsprechend entstehen dann auch die verschiedensten spezifischen Halluzinationen. Durch die gleichzeitige Verbindung mehrerer derselben lässt sich eine Person sprechend, singend, gehend darstellen, eine Blume riechend und so weiter. Kurz, man kann sich bei entsprechender Übung und Veranlagung mit geschlossenen Augen, im verdunkelten Raume, in der Stille der Nacht eine der Außenwelt nachgebildete oder nach Belieben modifizierte, subjektive Phantasmenwelt vermittels des geistigen Auges, des geistigen Ohres und so weiter willkürlich produzieren visuell, auditiv, odorativ, sensitiv, kinästhetisch. Es handelt sich also hier offenbar um ein magisches Grundgesetz, welches ich als das Gesetz der Umkehrbarkeit Reversibilität des Verlaufs der Nervenerregungen, oder kurzweg als Reversibilitätsgesetz, bezeichnen möchte. Gelegentlich besaßen abnorm veranlagte Menschen die Fähigkeit Halluzinationen hervorzurufen, ohne dass sie vorher besondere Übungen dazu ausführten oder einen tieferen Einblick in das Wesen derselben hatten. Heveroch schreibt, in meiner Behandlung stand eine Lehrerin, die durch willkürliches Vorstellen Geigen vor den Augen sah, ein Konzert hörte, den Geschmack von Kirschen oder Honig empfand, eine feuchte Hand am nackten Rücken fühlte und so weiter. Unter den historischen Persönlichkeiten erwähne ich in dieser Beziehung Cardanus, Goethe, Johannes Müller, Nägeli. Cardanus schreibt, Video, quae folonic omnino semper cum folo. Moventur autem perpetuo, quae videntur. Itac video lucos, animalie, orbis aquec und copio. Goethe sagt, wenn ich die Augen schließe und mir in der Mitte des Seefeldes eine Blume denke, so legt sich dieselbe auseinander und es entfalten sich aus ihrem Innern wieder neue Blumen aus farbigen, wohl auch grünen Blättern. Es sind keine natürlichen Blumen sondern fantastische, doch regelmäßige, wie die Rosetten der Bildhauerei. Es ist unmöglich die hervorsprossende Schöpfung zu fixieren, sie dauert aber so lange als mir beliebt, ermattet nicht und verstärkt sich nicht. Dasselbe kann ich hervorbringen, wenn ich mir den Zierat einer bunt bemalten Scheibe denke, der dann ebenfalls aus der Mitte gegen die Peripherie sich immerfort verändert, völlig wie die Kaleidoskope. Der österreichische Volksdichter Ludwig Anzenruber äußerte sich über die Art und Weise, wie er seine Theaterstücke schreibe, auf Befragen folgendermaßen. Wenn ich schreibe, sehe ich die Leute vor mir, ich höre sie sprechen. Ich bewege sie auf der Bühne. Von dem Maler Montana wird berichtet, dass er die Bilder, bevor er sie malte, so lebhaft vor Augen sah, dass er jemand, der zwischen ihn und die halluzinierten Bilder trat, aufforderte beiseite zu gehen. Ein besonders lebhaftes Vorstellungsvermögen ist überhaupt bei Künstlern, Malern und so weiter aus naheliegenden Gründen häufig, doch dürfte eine Steigerung desselben bis zu förmlichen Halluzinationen immerhin selten sein. Es sind eben verschiedene Zwischenstufen bis zum Extrem möglich. Infolge der Umkehrbarkeit des Verlaufs der Nervenerregungen durch Steigerung der Vorstellungstätigkeit lassen sich auch Heilwirkungen im Organismus erzielen. Wenn man nämlich auf die während der Heilung eintretenden, von der Körperperipherie herkommenden angenehmen Gefühle achtet, werden sie verstärkt und ihre spezifische Energie kommt durch Rückläufigkeit dem kranken Organ zugute. Sehr viele Menschen erreichen allerdings durch unrichtiges Manipulieren das Gegenteil und verschlimmern die Krankheit, weil sie zu ängstlich auf die unangenehmen Gefühle und Schmerzen achten, statt sie zu unterdrücken und zu ignorieren. Die Ärzte warnen darum, für den Unerfahrenen mit Recht vor allzu häufiger solcher Selbstbeobachtung und Autosuggestion, da selbst ganz gesunde Menschen sich durch Einbildung krank machen können, weil auch sie bei übertriebener Selbstbeobachtung immer wieder finden, dass nicht jeder Punkt im Körper angenehme Gefühle besitzt. Menschen, die viel sich selber überlassen bleiben, Sonderlinge, welche die Einsamkeit zu sehr aufsuchen, erzielen häufig solche rückläufige Verstärkungen der aus verschiedenen Körpergebieten unbewusst und unfreiwillig. Auch zahlreiche andere schädliche Gefühle, wie Ärger, Kummer, Sorge, Hass, können auf diese Weise unfreiwillig gesteigert werden. Deshalb darf man aber Selbstbeobachtung und Autosuggestion nicht völlig verwerfen. Im Gegenteil, ich werde später einmal zeigen, dass jahrelange, planmäßige Übung einer Autosuggestion, welche nur auf die angenehmen, nützlichen und besseren Gefühle achtet, dieselben vernünftig leitet und verstärkt, sich zu einer Kunst ausgestalten lässt, wie sie die gegenwärtige Wissenschaft noch nicht kennt. Bekanntlich wird der Ausdruck Halluzination bisher nur in der Medizin gebraucht und zwar ausschließlich in der Psychiatrie, für Sinnestäuschung oder auch unfreiwillige Sinnesempfindung, bei welcher eine äußere Reizquelle nicht vorhanden ist, und Ähnliches. Halluzinationen kommen pathologisch bei verschiedenen Geistes- und Nervenkrankheiten vor, ferner in Fieberzuständen, bei Vergiftungen durch Opium, Alkohol und so weiter. Nach dem Vorstehenden lassen sich nun aber auch Halluzinationen durch Übung freiwillig und willkürlich hervorrufen, und es empfiehlt sich daher, beide Arten derselben durch die Ausdrücke freiwillige Halluzinationen und Zwangshalluzinationen zu unterscheiden. Allerdings laufe ich dabei Gefahr, mit den Philologen in Konflikt zu kommen, denn die wörtliche Bedeutung von Halluzinarie ist, gedankenlos sich vorstellen, träumen, reden, handeln, wie es eben tatsächlich bei den Halluzinationen von Irrsinnigen, Nervenkranken, Betrunkenen und so weiter der Fall ist, so dass bei den planmäßigen, kunstgerecht geübten Halluzinationen der ursprüngliche Sinn des Wortes nicht mehr zutrifft. Die optischen Halluzinationen nennt man bekanntlich auch Visionen, die akustischen Akouasmen. Auch die lebhafteste Halluzination ist zunächst etwas Subjektives. Es fragt sich nun, lässt sich dieselbe nicht vielleicht so weit treiben, dass sie auch objektiv und real wird und an einer bestimmten Stelle des Raumes auftritt? Ich behaupte ja, und zwar aus folgenden Gründen: Wenn man durch lebhaftes sich vorstellen zum Beispiel eines optischen Bildes oder überhaupt nur von Licht die Netzhaut in Erregung versetzt und die dadurch bewirkte optische Halluzination wie einen realen, außen befindlichen Gegenstand scharf betrachtet fixiert, kommt man unwillkürlich und von selber dazu, dieselbe an eine bestimmte Stelle des Raumes zu projizieren, weil wir von Jugend auf gewöhnt sind, alle Gegenstände der Außenwelt an einer bestimmten Stelle des Raumes zu sehen. Um aber eine Halluzination an eine bestimmte Stelle des Raumes zu projizieren, muss man die brechenden Medien des Auges, namentlich die Linse, und überhaupt den ganzen optischen Apparat samt seinen Hilfsapparaten, speziell der Augenmuskulatur, genau wie beim Fixieren eines außen befindlichen Gegenstandes einstellen. Gleichzeitig bleibt es dabei nicht bei einer bloßen Erregung der Netzhaut, denn diese Erregung teilt sich notwendig auch dem umgebenden Äther mit, so dass er in entsprechende Schwingungen gerät. Diese Schwingungen aber nennen wir Licht. Es wird also auch wirkliches Licht erzeugt. Dieses von der erregten Netzhaut produzierte Licht passiert die brechenden Medien des Auges in umgekehrter Richtung als es beim Sehen der Fall ist, geht also zunächst durch Glaskörper, dann durch Linse, Pupillen und so weiter nach außen und es muss an der Stelle, an welcher man sich Licht oder ein optisches Bild vorstellt, reelles Licht oder ein reelles Bild erscheinen, vergleichbar derjenigen einer Konvexlinse oder eines Projektionsapparates bzw. auch, soweit es das reine Bild, nicht die Art seiner Erzeugung, anbelangt, eines Hohlspiegels. Diejenigen, welche solche reelle Bilder noch nicht gesehen haben, verweise ich zum Beispiel auf die optische Abteilung des Deutschen Museums in München. Eine jede größere optische Firma liefert übrigens Linsen oder Hohlspiegel zur Erzeugung solcher ruhender reeller optischer Bilder. denkt man sich nun in der erwähnten Weise Personen oder Gegenstände nicht ruhend sondern in Bewegung, dann werden auch ihre nach außen gelangenden Bilder nicht ruhen sondern Bewegungen ausführen, vergleichbar denjenigen eines Kinematographen. Diese letzteren sind im Übrigen allerdings anderer Art und nur flächenhaft. Dagegen bilden die Figuren der Tanagra-Spiele, die ich im November 1916 in München zu sehen Gelegenheit hatte, eine ausgezeichnete Demonstration räumlich-plastischer und zugleich sich bewegender reeller optischer Bilder. Diese Spieleleiter derselben Herr und Frau Fürst beruhen auf folgenden physikalisch-optischen Prinzipien: auf dem rückwärtigen, dem Publikum nicht sichtbaren Teil der Bühne führen Schauspieler ein Theaterstück in genau der gleichen Weise redend und handelnd vor, wie wenn sie unmittelbar vor dem Publikum stünden. Die Bilder der agierenden Personen fallen auf einen vorn am Boden der Bühne unter 45 Grad aufsteigenden Planspiegel, welcher dieselben seinerseits einem zweiten über ihm befindlichen, unter 90 Grad gegen ihn geneigten Planspiegel zuwirft. In diesem zweiten Spiegel erscheinen sie natürlich umgekehrt, also mit den Köpfen nach unten. Von hier aus werden sie endlich einem etwas weiter rückwärts vom Publikum ausgerechnet und oberhalb befindlichen, diesmal konkav geschliffenen Spiegel zugeworfen, der sie in einer Größe von 25 bis 35 cm als reelle Bilder natürlich jetzt wieder in aufrechter Stellung vor die Bühne in den Theatersaal projiziert, so dass dem Publikum reizende ätherische Miniaturmenschen ihre Kunststücke vorführen. Analog einer optischen ist nun auch eine akustische Halluzination zu erklären. Die Erregung pflanzt sich von der Hirnrinde beiderseits nach peripheren Gebieten bis zum Trommelfell fort. Prinzipiell ist dabei die Auffassung, dass man vermittelst eines jeden Apparates, der Schwingungen des Äthers Licht in unserem Falle aufzunehmen vermag, umgekehrt auch Schwingungen des Äthers Licht produzieren kann oder dass man mit einem Apparat, der für Schwingungen der Lufttöne empfindlich ist, auch wieder Schwingungen der Lufttöne hervorbringen kann, wenn man einen Energiestrom in umgekehrter Richtung durch denselben sendet. Zum Vergleiche hierfür diene das Telefon in seiner ursprünglichen einfachen Anordnung, wie es früher tatsächlich in Gebrauch war. Spricht man gegen seine Membran, dann gerät sie ähnlich wie das Trommelfell in Schwingungen. Diese erzeugen in einem Kupferdraht, der um einen Magnet gewickelt ist, Induktionsströme, welche sich auf dem Telefondraht weiter bis zu dem Telefon derjenigen Person fortpflanzen, mit welcher man ein Gespräch anknüpfen will, passieren hier in genau entgegengesetzter Richtung und Reihenfolge den im Übrigen völlig gleichen Apparat, versetzen schließlich die Membran in Schwingungen und jetzt spricht dieselbe sozusagen. Während vorher die Membran bei der telefonierenden Person gehört hat. Analog kann man also vermittels des Trommelfells sprechen und überhaupt Töne hervorbringen und vermittels der Augen Licht erzeugen. Für manchen mag es befremdend wirken, dass ich behaupte, der Mensch sei imstande Licht zu erzeugen. Lichterzeugung durch Lebewesen kommt aber in der Natur nicht allzu selten vor. Man denke zum Beispiel an die Johanniskäfer, Johanniswürmchen, Glühwürmchen, Lampyris noctiluca, die in lauwarmen Sommernächten wie Feuerfunken hin und her fliegen, weil sie in ihrem Organismus allerdings nicht vermittels der Augen Licht hervorbringen. Gewisse Bakterien, die sich nicht selten auf faulendem Fleische ansiedeln, bringen dasselbe im Dunkeln zum Leuchten. Zahlreiche, die Tiefen der Ozeane bewohnende Tiere, namentlich Fische, haben Leuchtorgane. Man hat mir verschiedentlich eingewendet, es sei wahrscheinlich, dass beim Sehen durch die Einwirkung des Lichtes ein chemischer Vorgang auf der Netzhaut eintrete, und will nicht glauben, dass es möglich sei, diesen Vorgang umzukehren und auf chemischem Wege vermittels der Netzhaut Licht zu erzeugen. Allein wer weiß nicht, dass, abgesehen von der elektrischen Beleuchtung, gerade unsere gewöhnlichen Lichterzeugungsmethoden chemische sind, und dass überhaupt durch zahllose anderweitige chemische Prozesse Licht erzeugt werden kann? Bei näherer Prüfung findet man, dass die magische Wiedergabe der eigenen Stimme dadurch erfolgt, dass man dieselbe sich möglichst lebhaft vorzustellen und ihren Klang zu hören sucht, so dass die Erregung von den oberen Zentren im Gehirn herunter in den Gehörapparat und schließlich zum Trommelfell geht. Beim gewöhnlichen Sprechen verläuft dagegen die Erregung vom Gehirn herunter zu Stimmbändern, Kehlkopf, Zunge und so weiter. In akustischer Beziehung sind also im Gegensatz zum optischen Apparat zweierlei Bahnen der peripheren Leitung möglich, die normale zum Kehlkopf und die abnorme magische zum Trommelfell. Es ist aber klar, dass die ungewohnte Überleitung der Erregung in der Richtung zum Trommelfell und die gleichzeitige Ausschaltung der gewöhnlichen Bahn Schwierigkeiten bietet und eigens gelernt werden muss. Es besteht darum, namentlich bei Wiedergabe der eigenen Stimme, Neigung, dass man statt magisch zu sprechen, selbst bei vollständig bewegungslosem oder sogar geschlossenem Munde, wenigstens mit Teilen seines gewöhnlichen Sprechapparates arbeitet. Und zweifellos kamen bei den bisherigen magischen Versuchen solche Verwechslungen immer wieder vor. Namentlich der Anfänger muss daher beim Sprechen vermittels des Trommelfells immer wieder die Aufmerksamkeit scharf auf das Ohrgebiet zunächst das eine Ohr richten und sich die wiederzugebende Stimme in unmittelbarer Nähe desselben vorstellen. Man fühlt ganz deutlich, dass dort selbst infolge Innervierung und Blutstauung ein Druck entsteht, während beim gewöhnlichen Flüstern analog ein solcher in der Kehlkopfgegend zu beobachten ist. Beim Verkehr mit meinen Personifikationen wende ich die letztere Art der Verständigung in neuerer Zeit sehr oft an. Dieses nicht magische Sprechen oder Flüstern findet, wie oben angegeben, ohne Bewegung der Lippen statt und ist darum offenbar mit den gewöhnlichen Bauchreden verwandt. In früheren Zeiten hat man das Bauchreden als Teufelsspuk betrachtet und angenommen, dass die betreffenden Künstler mit dem Satan in Verbindung stehen. Jetzt weiß man, dass es ein ganz natürlicher Vorgang ist, wenn es auch eine Kunst bleibt, die gelernt sein will. Hoffentlich ist im Zeitalter des Grammophons und des Telefons, welche beide vermittelst Membranen sprechen und überhaupt Töne, selbst Musik, hervorbringen können, auch der Augenblick nicht mehr fern, dass man das Sprechen, das Hervorbringen von Tönen und Musik vermittelst des Trommelfells der Ohren nicht mehr als einen Geisterspuk betrachtet, sondern als eine natürliche Kunst, die allerdings ebenfalls gelernt sein will. Die durch das bloße Vorstellungsvermögen nach außen projizierten Halluzinationen sind, obwohl real, offenbar zu schwach, um von anderen Personen wahrgenommen werden zu können. Ob sie nicht durch besonders exakte physikalische oder chemische Mittel, zum Beispiel die optischen Durchprojektion auf die höchst empfindliche fotografische Platte nachzuweisen wären, weiß ich nicht. Es gibt aber Mittel, sie zu verstärken,